Wir sind mit den Endzeitreden Jesu früher fertig geworden, als ich dachte. Und ich will jetzt nicht euch aus der Schule schicken, nach Hause, obwohl ihr das vielleicht gern tun würdet, vielleicht auch nicht. Ich will die übrige Zeit mit euch, in dieser übrigen Zeit mit euch wollen wir uns beschäftigen mit einigen Worten aus den Abschiedsreden von Jesus, wenn es euch recht ist. Oder habt ihr andere Wünsche? Wäre das, okay? Wäre das in Ordnung? Ja. Ihr seid sehr, wie soll ich jetzt sagen? Es ist sehr leicht, mit euch auszukommen. So. Wenn ich das Schweigen richtig lese, ich finde es etwas schwer, manchmal Schweigen zu lesen, aber wir wollen es mal so annehmen. Also, wenn es euch recht ist, dürft ihr aufschlagen, Johannes Kapitel 13. Ich hatte schon gesagt, dass es eine gute Sache ist, die Endzeitrede auf dem Ölberg zusammen zu betrachten mit den Abschiedsreden. Die liegen ja nur einen Tag oder zwei vielleicht auseinander, eine Frage von Stunden eigentlich. Es ist beeindruckend, wie viel Material Jesus in ganz kurzer Zeit seinen Jüngern noch in der letzten Woche zurückgelassen hat. Und es wird wohl schon übernatürliches Handeln des Heiligen Geistes gebraucht haben, um alles das später in Erinnerung zu ziehen. Ein Gedächtnis muss ungeheuer gut sein, um alle diese Reden oder alle diese Worte einfach festzuhalten, zumal die Kreuzigung ja dazwischen kam, ja, dieses ungeheure Ereignis, mit dem die zwei Türme von Manhattan gar nicht zu vergleichen sind. Es war eine richtige Erschütterung und das war genug, um alles zu löschen, was bisher im Hirn war. Aber der Heilige Geist hat es dennoch in Erinnerung gerufen und wir sind dem Herrn so dankbar, dass wir diese Reden haben. Einige Kapiteln von Rede von Jesus Christus selbst. In Johannes Kapitel 13 bis 17 haben wir einen Abschnitt im Evangelium Johannes, der einen Teil in diesem Buch darstellt. Diese 5 Kapitel, 13, 14, 15, 16 und 17. Und zwar verhält es sich so, bis zum Ende von Kapitel 12 hat Jesus sich mehr oder weniger der Öffentlichkeit gewidmet. Und Johannes Anliegen ist es gewesen, in besonderem Maße das zeichenhafte Handeln von Jesus in den Raum zu stellen, Zeichen seiner Messianität, seines Christusseins. Ab Kapitel 13, und zwar bis zu Kapitel 17, Ende Kapitel 17, widmet er sich seinen Schülern, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern. Diese 5 Kapitel sind ihnen speziell gewidmet, in einem ganz besonderen Sinne. Und die meiste Zeit in diesen Kapiteln spricht er zu ihnen, nicht die ganze Zeit. Am Anfang handelt er noch und dann folgen einige Gespräche, aber er nimmt dann bei diesen Gesprächen den größten Raum ein. Also dieser Teil des Johannesbriefes kann überschrieben werden, der Messias widmet sich seinen Schülern, Kapitel 13 bis 17. Und dieser Teil kann in etwa 3 oder 4 Teile aufgeteilt werden, Abschnitte. Und unter Groß A könnte man jetzt einen ersten Teil identifizieren, Kapitel 13, Verse 1 bis 30. Es wäre wohl gut gewesen, wenn man das Kapitel da hätte schließen lassen und Kapitel 14 mit Vers 31 beginnen lassen. Aber das hat man nicht getan. 13, 1 bis 30, der erste Abschnitt. Und zwar könnten wir hier das so überschreiben: in zwei entscheidenden Handlungen im Kreise der Jünger. Der Messias widmet sich seinen Schülern in zwei entscheidenden Handlungen, und zwar im Kreise der Jünger. Was sind diese Handlungen? Die erste Handlung, Verse 1 bis 20. Er wäscht ihnen die Füße und spricht darauf von der Bedeutung davon. Er wäscht ihnen die Füße und spricht von der Bedeutung davon, in den Versen 1 bis 20. Und die zweite Handlung, die haben wir in den 10 Versen von Vers 21 bis 30. Judas wird aus dem Jüngerkreis entfernt, auf eine sehr feine Art und Weise entfernt Jesus den Feind aus der Mitte, sodass sie unter sich sind, wenn er dann seine Abschiedsworte an sie richtet. Judas wird aus dem Jüngerkreis entfernt, 13, 21 bis 30. Und dann kommt der zweite Abschnitt dieses Teiles des Johannesbriefes, Evangeliums, Groß B. In einer ersten Abschiedsrede, er widmet sich seinen Schülern, in einer ersten Abschiedsrede. 13, 31 bis 14, 31. 13, 31 bis 14, Ende. Ich sage Abschiedsrede. Es ist nicht alles Rede Jesu. Genau genommen wäre es eine Unterredung mit ihnen, und zwar im Zeichen seines Weggehens. Das Weggehen steht hier im Mittelpunkt. Jesus geht weg und darüber wird gesprochen, über die Bedeutung. Es ist eine Unterredung mit ihnen. Und diese erste Abschiedsrede wollen wir betrachten. Und ich will eine Gliederung dieses Mal etwas näher oder tiefer geben. Erstens, Arabisch 1, einleitende Worte über den Weggang, einleitende Worte über sein Weggehen. Und diese Worte haben wir ab Vers 31 in Kapitel 13 bis zum vierten Vers in Kapitel 14. 14,4. Und in diesem kürzeren Abschnitt, wir teilen auf in kleinere Einheiten, Klein a, Jesus spricht von Verherrlichung. Jesus spricht von Verherrlichung. Und zwar in den Versen 31 und 32. 13, 31 und 32. Ich lese, als er nun hinausgegangen war, wer war hinausgegangen? Judas. Als dieser jetzt draußen ist, fängt Jesus mit seiner Rede an, sagt Jesus, nun wurde der Sohn des Menschen verherrlicht. Er beginnt mit einem Rückblick. Nun wurde der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Gott wurde verherrlicht in ihm. Wenn Gott in ihm verherrlicht wurde, wird Gott ihn auch in ihm, das heißt in Gott selbst, verherrlichen. Und er wird ihn sofort verherrlichen. Das sind für uns vage Worte, nicht wahr? Das sind für uns schwer zu fassende Worte. Was soll das? mit der Verherrlichung schon einmal und dann in ihm und ihn und so weiter, ihn selbst. Wer verherrlicht wen und warum und wo, das sind Fragen, die einem kommen. Aber es ist ein sehr wichtiges Ereignis, das Jesus hier erwähnt. Dieses steht am Anfang seiner Rede. Und dieser Verherrlichte ist es, der zu ihnen spricht. Ein verherrlichter Christus spricht zu den Jüngern. Allerdings merken sie das nicht so. Er muss es ihnen sagen. Aber bevor ich zu viel vorwegnehme, steigen wir ein in die Punkte, die wir beachten wollen. 1, 2, 3. Erstens, beachten wir, wie Jesus sich bezeichnet. Wie bezeichnet sich Jesus hier? Als Sohn des Menschen. Einer kam zu mir und fragte, was das zu bedeuten habe, dass Jesus Sohn des Menschen heiße. Nun, an dieser Stelle kann ich die Frage beantworten. Ich habe sie auch übrigens für ihn beantwortet. Als Sohn des Menschen ist er Gott in Menschengestalt. Er heißt Sohn des Menschen. Das heißt, es ist ein Gott, der so spricht. Wenn ein Mensch das sagt, dann ist das nichts Gewöhnliches. Jeder von uns ist Kind eines Menschen oder zweier Menschen. Aber wenn Jesus das sagt, dann ist das etwas ganz Besonderes, etwas Ungewöhnliches, denn er ist Gott. Und hier in dieser Person ist Gott in einer ganz besonderen Form vor anderen. Er ist ein Mensch und das ist etwas Besonderes. Gott als Mensch, Sohn eines Menschen, das ist ungewöhnlich, weil er selbst anders ist als andere Menschen. Es ist nicht irgendein Mensch, der hier auch noch Sohn des Menschen genannt wird, sondern es ist Gott, der hier diese Bezeichnung bekommt. Und das ist das Ungewöhnliche. Gott heißt hier Sohn eines Menschen. Aber warum wird er Sohn eines Menschen? Um das Heil herbeizuführen. Deshalb wurde er Mensch. Das heißt, dieser Ausdruck Sohn des Menschen ist ein Heilsausdruck. Er ist Heiland der Welt. Gott als Heiland der Welt. Und dieser Sohn des Menschen ist jetzt verherrlicht worden. Sohn des Menschen ist an und für sich ein Erniedrigungsausdruck. Ja? Für Gott Mensch zu werden heißt was? Sklave zu werden. Wieder Exkurs, Philipper 2, Vers 5. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus vorhandene Gesinnung. Das heißt, die Gesinnung der Niedrigkeit. Er will, dass sie sich beugen in der Begegnung miteinander. Eine dienende Gesinnung annehmen. Und diese dienende, niedrige, bereit sein, niedrig zu sein, diese Gesinnung war in Jesus. Und jetzt zeigt er, wie Jesus sich selbst erniedrigte. Wir kommen nach Hause, wenn wir uns erniedrigen. Wir kommen dorthin, wo wir hingehören. Das war so schön von einem meiner Professoren. Er sagt, Demut heißt, nach Hause zu kommen. Dorthin zu kommen, wo wir hingehören. Demut ist nicht eine besondere, außergewöhnliche Haltung, die wir dann einnehmen. Für gewisse Zwecke, ja, und dann kommen wir wieder dorthin, wo wir normalerweise sind. Wir gehen wieder zur Tagesordnung über, ja. Nein, nein. Demut ist, zu Hause zu sein. Das andere ist, außer Hause zu sein. Wir haben ja einen Rahmen. Jeder von uns hat ein Image von sich selbst. Und dieses Bild von uns selbst hat einen Rahmen. Und manchmal fallen wir aus dem Rahmen. Oder wir wachsen aus über den Rahmen hinaus. Ja, unser Image ist größer, als der eigentliche Rahmen ist. Als sich gehört, als sich geziemt. Und in Römer Kapitel 12 sagt er, niemand soll mehr von sich halten, als sich zu halten gebührt. Was heißt das? Als der Rahmen es angibt, ja. Jeder von uns hat einen bestimmten Rahmen. Der eine ist größer als der andere. Das stimmt. Einige von uns haben mehr Bedeutung als andere. In der Gesellschaft, vor Gott sind wir eingeebnet, das stimmt. Aber er sagt, einer hat mehr Gaben als der andere, er hat mehr Verantwortung, er hat mehr Pflichten, er bedeutet mehr für die Gesellschaft, er hat größere Verantwortung als ein anderer. Jeder soll treu sein an dem, das er hat. Nun soll jeder von sich so denken, wie diese Begabung es angibt. Ich spreche sehr gerafft, ich exegesiere jetzt nicht, das sind Einzelheiten, das müsste man tun, um den ganzen Text zu verstehen, Römer 12. Aber ich gebe den Versuch, den Sinn anzugeben. Also, wir gehören dort. Jesus war der Gott, der uns schuf. Und für ihn in unsere Haut zu kommen, bedeutete eine fast endlose Erniedrigung. Diese Gesinnung, die auch die in Christus Jesus vorhandene, der es nicht als ein an sich reißen hielt, ebenso wie Gott zu sein. Das heißt, er führte sein Dasein in der Gestalt Gottes. Er war Gott und führte sein Dasein in dieser Gestalt des Gottes. Sondern, Vers 7, sich selbst entäußerte, er ging aus seinem Rahmen. Sein Rahmen war riesig groß. Er verließ diesen Rahmen und nahm einen neuen Rahmen an, einen sehr, sehr kleinen. Er wurde ja ein Baby. Sondern sich selbst entäußerte. Sein Wesen änderte sich nicht. Nur der Rahmen seines Daseins. Er nahm ja die Gestalt eines leibeigenen Knechtes an, wurde ja den Menschen ähnlich. Und da haben wir es. Für Gott Mensch zu werden, bedeutet Sklave zu werden. Das heißt, sich eingrenzen zu lassen, einbinden zu lassen in eine Abhängigkeit, in eine Enge, die mit einer Versklavung vergleichbar ist. Wo stehen die 10 Gebote geschrieben, ohne aufzuschlagen? In welchem Text? Laut. Danke. 2. Mose 20. Wo steht die Auslegung der 10 Gebote? Ab Vers 21. Am Anfang von Kapitel 20, manchmal ist es einfacher, als man denkt, ja, wie bei Kolumbus. Am Anfang von Kapitel 20 stehen die 10 Gebote und dann steht noch so einiges Praktisches in Bezug auf Anbetung, Altar und vielleicht noch einiges anderes. Und ab Kapitel 20 haben wir jetzt die Deutung, das heißt die Auslegung. Wie sieht es in Israel aus, nicht bei uns hier im Westen, sondern in Israel zu jener Zeit, wenn die 10 Gebote eingehalten werden? Und jetzt ohne aufzuschlagen, was ist der erste Text, worüber handelt der erste Auslegungstext der 10 Gebote? Ich muss das verneinen. Die Auslegung, ja. Nicht das Vorwort der 10 Gebote, sondern welches ist der erste Text in der Besprechung der 10 Gebote? Worüber handelt es sich? Was ist das erste Thema? Das wäre ein schöner Text, aber es ist ein noch anderer. Und zwar, Sie sprechen von einem ersten geborenen Sohn. Es handelt sich um einen Menschen, aber gerade nicht vom Erstgeborenen, sondern von einem Sklaven. Ja. Gott beginnt durch Mose das Los eines Sklaven zu besprechen, der von sich aus freiwillig Sklave bleiben will. Und das ist bezeichnend. Hier wird schon der Heilsweg aus der Miserie der Übersetzung, der Übertretung des Gesetzes, hier wird schon der Heilsweg angezeigt oder angedeutet. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Jemand ist Sklave gewesen. Und jetzt kommt die Zeit, und es war, gab, er durfte nur so und so lange Sklave sein, und jetzt durfte er freigehen. Aber aus irgendeinem Grund, das ist jetzt, der Grund ist nicht wichtig, aus irgendeinem Grund hat er geheiratet. Und zwar hat er eine Sklavin kennengelernt im Hause seines Sklavenherrn. Aber diese Frau bleibt die Sklavin seines Herrn. Die Ehe ändert sich nichts daran. Beide sind Sklaven des Herrn. Und der Zeitpunkt der Freilassung kann verschieden sein. Vielleicht ist es eine Heidin, die nach Israel kam, solche gab es, solche Frauen, und die wurden dann einverleibt in das Volk. Vielleicht war es eine aus einem anderen Volk, die aber dann lebenslang Sklavin blieb. Und jetzt sagt er sich, er weiß ja, das wusste er auch mit der Eheschließung, als er sie heiratete, wusste er, was das oft mit sich brächte. Und jetzt kommt die Zeit, wo er freigelassen werden könnte. Aber da muss er seine Frau verlassen. Denn die ist Eigentum seines Herrn. Und jetzt sagt er sich, nein, ich liebe meine Frau, ich will sie nicht verlassen. Und übrigens liebe ich auch meinen Herrn, das ist ein netter Mann und ich bin hier gut aufgehoben, ich möchte hier gern bleiben. Ich habe keine Aussichten sonst. Er liebt seine Frau, er liebt den Herrn, er möchte Sklave bleiben. Das würde es dann mit sich bringen. Aber dann gibt es keine Freilassung mehr, keine Entlassung mehr aus diesem Los. Wenn diese Entscheidung getroffen ist, dass das sein Los ist, was soll dann getan werden? Wie? Das Ohr geöffnet, ja. Dann nimmt man ihn zur Tür, legt das Ohrläppchen gegen die Tür und bohrt ein Loch durch das Ohrläppchen. Also durch das Ohr wird auf diese Weise geöffnet. Und das ist ein Zeichen, dass er lebenslänglich Sklave ist. Und dieses Bild wird in den Psalmen aufgegriffen. Und dort heißt es, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun, das Ohr hast du mir geöffnet. Und dasselbe Wort kann anders übersetzt werden. Einen Leib hast du mir gegeben. Und so wird es in Hebräer Kapitel 10 zitiert. Siehe, da wird das Psalmwort zitiert. Siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Einen Leib hast du mir bereitet. Was bedeutete es für Jesus, für Gott, einen Leib zu bekommen? Sklave zu werden. Was bedeutete es für einen Sklaven, das Ohr geöffnet zu bekommen? Sklave zu bleiben. Das Los anzunehmen. Jesus geht diesen Weg, um uns aus dem Gesetz und aus dem Todesurteil des Gesetzes herauszuheben. Wir haben also in der Auslegung des Gesetzes, der 10 Gebote, ein ähnliches Verfahren wie dabei bei der Gesetzgebung selbst. Am Anfang steht ein Heilswort. Es wurde dort Kapitel 20 zitiert. Am Anfang der 10 Gebote steht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Das ist Heilsakt. Und in der Auslegung des Gesetzes oder in der Anwendungsbesprechung des Gesetzes ist wieder ein Heilstext am Anfang. Und so geht Gott mit den 10 Geboten um und mit seinem Volk in den 10 Geboten. Es ist ein Heilsmittel, das Gesetz, um zu Christus zu führen. Und im Gesetz wird schon von diesem Christus gesprochen, der vom Gesetz und von der Sünde und vom Tod, vom Urteil des Gesetzes befreien wird. Gott hat eine wunderbare Art, sein Wort zu schreiben, sehr viel zu verpacken, Juwelen. Und im Neuen Testament wird dieses dann aufgegriffen und auf Jesus angewendet. In Hebräer Kapitel 10, wie ich schon sagte, und Philipper 2 gehört auch zu diesen Texten. Menschensohn. Also er wurde Mensch, Sklave, er erniedrigte sich, zwecks Erlösung der Menschen. Aber dieser Weg mündet jetzt bald in das Kreuz, in den Kreuzgang. Und dann kommt die Verherrlichung. Gerade das Kreuz ist eine Verherrlichung der Liebe Gottes. Dort leuchtet die Liebe Gottes auf zu uns Menschen am hellsten am Kreuz. Und dieser letzte Weg wird hier eingeschlagen. Der beginnt hier mit der Entlassung des Judas. Beginnt dieser Weg. Also, wir beachten die Bezeichnung, die Jesus sich selbst gibt, Sohn des Menschen, Gott in Menschengestalt zum Zweck der Durchführung des Heilsvorsatzes. Zweitens, wir beachten den Zeitpunkt der Verherrlichung. Jesus spricht in diesen zwei Versen von Verherrlichung. Wir haben von der Bezeichnung des Verherrlichten gesprochen. Jetzt sprechen wir vom Zeitpunkt der Verherrlichung. Nun wurde, jetzt wurde. Vergangenheitsform. Nachdem Jesus als Erstrangiger den Jüngern die Füße gewaschen hatte, sagt er, ich bin verherrlicht worden oder nun wurde der Sohn des Menschen verherrlicht. Er offenbarte bei der eben vollendeten Fußwaschung die Wesensart Gottes. So wie er vom Himmel gekommen war, in Menschengestalt, um uns zu erlösen, uns zu dienen mit Erlösung, so hatte er das Beispiel gegeben in einer Fußwaschung. Er hatte die Tat eines Sklaven, die Tat eines Sklaven hat er vollzogen. Als Sklave hat er die Füße seiner Jünger gereinigt. Und das ist Heil. Das ist das Bild des Heiles, zu dem er gekommen ist. Das verherrlicht ihn. Nicht hier auf der, in der sichtbaren Welt. Keiner der 11 Jünger hat das gesehen. Auch nicht Judas, der 12. Aber Jesus teilt es mit. Der Sohn des Menschen ist verherrlicht worden. Wo? In der anderen Welt, wo man wusste, was geschah. Die sehen dieses alles. Und die kennen die Bedeutung. Und die Engel beobachten ja von Bethlehem an schon, was die beachten den Lauf, den Gang dieses Messias durch die Erde, durch die Welt. Ja. Und in der anderen Seite, auf der anderen Seite dieses Schleiers zwischen Diesseitigkeit und Jenseitigkeit ist Jesus jetzt verherrlicht worden bei der Fußwaschung. Dass er diesen Akt den Jüngern getan hat. Er offenbarte bei dieser Fußwaschung die Wesensart Gottes des Höchsten. So wurde er also als Gottähnlicher verherrlicht. Er tat, was Gott tut. Der reinigt. Aber es ist noch ein anderer Grund, weshalb man diesen Zeitpunkt als Verherrlichungszeitpunkt angibt oder weshalb er ihn angibt. Wann geschah die Verherrlichung? Was heißt, nun wurde er verherrlicht oder wurde der Menschensohn verherrlicht? Nachdem der Satan in Judas gezogen war. Auch das war geschehen. Satan war in Judas gezogen und Judas war zum endgültigen, besiegelten Verräter geworden. Zum Glied oder zum Mittel, dass Jesus zum Kreuz kam. Indem Jesus das so ohne Widerspruch hinnimmt, dass Judas diesen Weg geht, ist er sich des Sieges über seinen Feind bewusst. Bedenken wir stehen hier ein wenig stille und bedenken gerade diesen Gedanken. Judas wird zum besiegelten Verräter. Der Satan kommt in ihn. Jesus weiß, was da geschieht. Er weiß, dass Satan, er sieht in das Geheime, er sieht in die geistliche Welt hinein. Er weiß, was der Satan getan hat. Er weiß, was Judas zugelassen hat. Er weiß, welchen Weg Jesus einschlägt. Er hat ihn ja entlassen. Was du tun willst, das tu jetzt. Und er wusste, was das war. Die Jünger wussten das nicht. Die dachten etwas anderes. Also Jesus ganz gelassen nimmt das hin. Ja, er befürwortet ihn. Das heißt, er genehmigt diesen Weg. Er sagt, tu das, Judas. Er lässt ihn gehen. Aber gerade diese Haltung als Herrlichkeitshaltung, als Siegeshaltung, diese Haltung wollen wir ein wenig bedenken, weil sie auch bei uns vorkommen darf. Halten wir das fest und wir machen jetzt wieder einen kleinen Spaziergang zu einem anderen Text, um uns dieses zu vergegenwärtigen. Zuerst Philipper Kapitel 1. Dieser Tage übrigens kam jemand und sprach von einem Text in Offenbarung 6, wo von Rache die Rede ist, und zitierte jemanden, der sagen würde, Christen oder Kinder Gottes sprechen nicht von Rache. Einer solchen Auffassung von anderen Christen muss man widersprechen, und zwar von solchen Texten her. Christen haben nämlich einen sehr geheiligten Rache-Sinn oder Vergeltungssinn. Christen sind Pazifisten, ja, Friedensmenschen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie das Böse für gut heißen und einfach dulden. Erlöste Menschen haben ein geheiligtes Gewissen und Christen haben ein viel stärkeres Gerechtigkeitsempfinden als Nichtchristen. Und die leiden viel empfindlicher in der Ungerechtigkeit, wenn sie Ungerechtigkeit leiden müssen, als Nichtchristen. Jesus noch empfindlicher, weil sein Empfinden das empfindlichste war. Er empfindet Ungerechtigkeit zutiefst, am tiefsten. Vergessen wir nicht, dass Heiligkeit Heiligkeit bleibt und nie geduldet werden darf. Das Böse darf nie übersehen werden. Jede Sünde muss in voller Gerechtigkeit bestraft werden. Gott kann nicht Sünde vergeben. Im Grunde. Er muss sie bestrafen. Erst dann, auf dem Boden der Gerechtigkeit des Gesetzes, darf sie erlassen werden, ja, aber über Stellvertretung. Und das nennen wir Vergebung, ja. Aber es ist nicht die Art von Vergebung, die einige Theologen uns weismachen wollen, Gott könne das so tun. In jüngster Vergangenheit, Professor Klaus Berger, ich denke von Heidelberg, Gott hat andere Möglichkeiten der Vergebung als das Kreuz. Oh nein, oh nein. Gott hat nur eine Möglichkeit zur Vergebung und die geschieht nach Vergeltung. Dieses müssen wir uns vom Wort Gottes her sagen lassen. Sonst haben wir einen falschen Boden für unseren Pazifismus. Jetzt kommen wir zum Text. Wie erwartet Paulus, dass Christen sich verhalten? Philipper Kapitel 1, in den letzten Versen des Kapitels. Vers 27, eines lege ich euch nahe, lebt in einer Weise, die der guten Botschaft Christi würdig ist, die ihr entspricht, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht, in einem Geist, mit einer Seele zusammen ringt und kämpft in den Glauben, in dem Glauben an die gute Botschaft und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Gegnern, was ihnen ein Anzeichen des Verderbens ist, euch aber ein Anzeichen des Heils und dieses Heil von Gott. Interessant. Warum leiden wir still, nicht als Eingeschüchterte? Oh nein. Paulus kann von Gerechtigkeit sprechen, wenn es sein muss. Er sagt in Philippi, gerade in Philippi, wenn die Behörde kommt und sagt, ihr dürft jetzt aus dem Gefängnis gehen, leider ist uns ein Fehler unterlaufen, aber ihr dürft jetzt laufen, ihr dürft jetzt gehen, sagt Paulus, keineswegs, nee, wir bleiben ganz schön hier. Und ihr werdet ganz schön zurückgehen zu euren Vorgesetzten. Und ihr werdet ihnen sagen, dass wir Römer sind. Und dass man uns gegen dem römischen Gesetz misshandelt hat. Und die werden Stellung nehmen müssen zu dem, was sie getan haben. Die müssen jetzt hierher kommen und Stellung nehmen zu dem, was sie getan haben. Paulus verlangt nicht Rache, aber er verlangt Gerechtigkeit. Und wie ein Hund mit dem Schwanz zwischen den Beinen gehen sie davon. Ja. Und sie melden das. Du, sagen sie, das sind Römer. Was habt ihr da gemacht? Jetzt müssen die ähnlich kommen. Bitte, 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 bitte. Tun Sie uns das doch nicht an. Es ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Aber bitte, gehen Sie doch in Frieden aus der Stadt. Sie gingen, aber nicht aus der Stadt. Ganz ruhig und gelassen, ohne zu fliehen, gehen Sie aus dem Gefängnis. Und wo gehen Sie hin? Zum Hause der Lydia. Und die wohnt in Philippi. Und dort halten sie sich noch einige Zeit auf, ohne Angst. Ja. Warum können sie das so tun? Die Ungerechtigkeit bleibt allerdings. Ja. Aber Paulus hat die Behörden daran erinnert, passt auf, wie ihr mit Christen umgeht. Ja. Das ist auch am Platz. Wir haben hier beides. Bereitschaft zu leiden, das hat er bekundet. Er hat bekundet, Christen können Ungerechtigkeit hinnehmen. Aber warum? Warum? Der zweite Text, 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Wir sind es schuldig, Brüder, Gott allezeit eurethalben zu danken, so wie es angemessen ist, weil euer Glaube übersehr wächst. Und die Liebe eines jeden von euch allen groß ist. Die Liebe zueinander. Also, dass wir selbst uns an euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eurer Ausdauer und eures Glaubens in allen euren Verfolgungen und den Bedrängnissen, die ihr ertragt. Der Satz ist lang, er ist noch nicht zu Ende, er begann in Vers 3. In Vers 5 haben wir das Wort ein Anzeichen. Was ist ein Anzeichen? Die Ausdauer in Vers 4. Noch einmal. Also, dass wir selbst uns an euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eurer Ausdauer, welche ein Anzeichen ist des gerechten Gerichtes Gottes. Um würdig geachtet zu werden des Königreiches Gottes, für das ihr auch leidet. Insofern es ja bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen oder Leiden verursachen, mit Bedrängung, mit Schmerzen zu vergelten. Da haben wir es. Warum können wir ganz ruhig sein und gelassen sein, wenn uns Ungerechtigkeit widerfährt? Nicht, weil wir einfach Ungerechtigkeit hinnehmen, weil das so richtig ist, die Christen. Wir sind Pazifisten, weil wir ein Glaubensbekenntnis dokumentieren wollen. Nee, weil wir wissen, dass wir es nicht sind, die diese Vergeltung in die Hand nehmen müssen. Ein anderer wird es tun. Ich darf im Vertrauen ruhig bleiben, in dem Wissen, dass mein Herr eines Tages diese Missetat vergelten wird an diesen Menschen. Wir sind für Vergeltung. Wir sind für Rache. Und im Himmel wird gefleht, dass Gott gerecht bleibe. Das dürfen wir tun. Es wird gefleht, dass Gott dieser Ungerechtigkeit ein Ende mache. Ja? Meine Frau hat eine Frau im Süden Deutschlands zum Herrn geführt, voriges Jahr, als wir hier waren. Und die Frau hat ein furchtbares Los. Sie war gerade dann, glaube ich, in einer Scheidung drin. Ihr Mann hatte eine andere Frau gern und ließ sich scheiden von ihr, und jetzt saß sie da. Aber in dieser Not ließ sie sich zum Herrn führen. Wunderbar. Aber sie hat eine furchtbare Zeit hinter sich in diesem vergangenen Jahr, und sie ist auch nicht immer die beste Nachfolgerin des Herrn gewesen. Aber durch eine wunderbare Führung hat meine Frau sie gerade in diesen Tagen von hier aus anrufen dürfen. Sie war ganz am Boden und sie wollte loslassen. Und sie sagte ungefähr so: wenn du noch da bist und so weiter, dann lass mich heute ein Zeichen erleben. Und was geschah? Jemand aus Australien rief sie an. Und meine Frau, unerwarteterweise, rief sie an. Also eine Kanadierin und jetzt von hier aus. Das war für sie das Zeichen. Der Herr dachte immer noch an sie. Was ist ihr los? Sie dachte, sie hatte, war ehrlich mit ihrem Mann gewesen. Sie hatten sie geteilt. Sie hatte das Haus bekommen, er dann anderes. Sie hatte ihr Geld, das sie mit wohl in die Ehe gebracht hatte, hat sie ihm gegeben. Aber dafür hat er wohl ihr das Haus dann gelassen. Jetzt, wo er sich scheiden lässt, beziehungsweise die Scheidung vielleicht schon durch, jetzt bekommt er mit, dass er ihr Miete auferlegen kann. Und jetzt muss sie Miete zahlen für das Haus, in dem sie wohnt. Und das lässt er. Und der Richter ist offenbar, wir sagen im Englischen, Hand in Handschuh, also eines Sinnes mit ihrem früheren Ehemann. Ungerechtigkeit über Ungerechtigkeit. Und dann fragt man sich, kann man nicht irgendetwas für die Frau tun? Ja. Aber Gott lässt das zu, dass wir solche Ungerechtigkeiten erleben müssen. Und da müssen wir lernen, unser Los wirklich in die Hand Gottes zu überlassen. Dort ihm zu übergeben und dort zu überlassen. Und dass er zu seiner Zeit Vergeltung und Gerechtigkeit walten lassen wird. Der Mann kommt noch in die Zange Gottes. Aber jetzt zusehen zu müssen, dass er schönen Urlaub fährt, offensichtlich Geld hat und jedes Mal, wenn sie ihn sieht, vielleicht eine neue Lederjacke hat, das schmerzt. Und sie muss sehen, sie sagt, ich muss jeden Rappen, dieses Mal ein Pfennig, den muss ich jedes Mal dreimal umdrehen, bevor ich ihn ausgebe. Ja? Aber dieses erwartet Jesus von uns. Das kann er tun, weil er ja am Kreuz viel Schlimmeres erduldet hat. Und er liebt uns, wenn er uns seine Leiden teilen lässt. Aber eben, wie es hier heißt, unsere Ausdauer, unsere Geduld angesichts der Leiden ist für unsere Feinde eine Mitteilung. Du, ich bleibe hier ganz gelassen, aber mit dieser Ruhe sage ich dir, dein Tag kommt. Die wissen ja, dass sie Böses tun. Das wissen die doch. Und wenn wir Christen ruhig bleiben ist das für Sie, warum kann der ruhig bleiben? Er weiß doch, dass dies ungerecht ist. Er müsste jetzt doch zurückschlagen. Warum tut er das? Meine Frau führte eine andere Frau zum Herrn. Er hatte auch ein furchtbares Ehelos. Und sie kam aber dahin, wo sie wirklich froh sein konnte im Herrn. Und in dieser Freude konnte sie ihrem Mann ruhig anschauen, hatte sie ins Gesicht geschrien, wo nimmst du die Kraft her? Sie müsste doch widersprechen. Aber sie muss nicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass das Böse einfach so vom Tisch gewischt wird. Nein, der Zorn Gottes kommt. Und Helmut Frey, ein ausgezeichneter Ausleger, dem man nicht immer folgt, aber der hat manchmal sehr gute Gedanken, sagt in, zu Offenbarung 6, Ende des Kapitels, ich las das heute Morgen, glaube ich, wer kann stehen, ja? Das ist vom Zorn des Lammes. Und dann sagt er so bezeichnend oder so richtig, wenn das Lamm, das für uns geblutet hat und für uns sein Leben gegeben hat, wenn das Lamm geduldig gewesen ist und so lange Geduld geübt hat, wenn das Lamm jetzt einmal wirklich zornig wird, wie groß muss der Zorn sein? Das ist treffend gesagt. Ja. Gerechtigkeit muss walten. Gott ist heilig. Und jede Sünde muss bestraft werden, aber in Christus. Und wer es nicht dort, wer die Vergebung nicht von dort her abholt, der muss dann trotz des Todes Christi für ihn die ganze